Zwei Stunden später, gegen 16 Uhr, kommt ein Spaziergänger mit seinem Dackel vorbei, der ging Gassi und ging an diesem Wäldchen vorbei und hörte ein Winseln. Das hörte sich sehr kläglich an und ist dann ein paar Schritte in diesen Wald gegangen und fand dort dann auf der Picknickdecke die toten Mädchen. Der Hund, der war angekettet und ebenfalls schwer verletzt. Der Mann ist natürlich sofort zu einem Frauenarzt in der Nähe, den er zufällig kannte. Er wohnte selbst da, gelaufen, um ärztliche Hilfe zu holen. Und der konnte aber nur noch den Tod der Mädchen feststellen.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Am 26. Juni 1987 wurden in Bielefeld-Sinne zwei Mädchen auf brutale Art und Weise ermordet. Ein Tatverdächtiger wurde schnell ermittelt. Dem psychisch kranken Peter H. konnte die Tat allerdings nie vollständig nachgewiesen werden. Dieser Cold Case und die Frage, wie umgehen mit psychisch kranken Strafverdächtigen und Straftätern, darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu den Ost-West-Fällen. Mein Name ist Birgit Gottwald und zu Gast ist der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Hallo Jens.
Hallo Birgit.
Jens, dieser Fall ist insofern besonders, weil er über eine Podcast-Hörerin an uns herangetragen worden ist. Die konnte sich vage an diesen Mord erinnern und wollte mehr darüber wissen.
Ja, das stimmt. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben hin und wieder Hinweise von unseren Hörerinnen und Hörern, die sagen, mach doch mal was zu diesem Fall. Und hier hat sich eine gemeldet, die war damals 1987 noch Kind, konnte sich aber erinnern, weil sie in der Gegend wohnte, dass der Fall natürlich in der Nachbarschaft ein Riesenthema war. Und die hat das sehr bewegt, ist sogar regelmäßig zu dem Grabstein der Mädchen gegangen. Die waren damals 6 und 12 Jahre alt und sie war so im Alter dazwischen. Das heißt also, sie war einfach altersbedingt betroffen, dass Kindern so etwas passieren kann und hat sich da lange Zeit sozusagen diesem Fall ist sie nachgegangen. Und nun fiel ihr der wieder ein beim Hören des Podcasts und sagte, was ist eigentlich daraus geworden? Und mir sagte der Fall gar nichts.
Mhm. Aber dann hast du dich dran gemacht, in den Tiefen des NW-Archivs zu kramen. Was ist dabei herausgekommen? Was ist am Nachmittag des 26. Juni 1987 passiert?
Ja, tatsächlich. Man konnte dann doch einiges finden. Es ist eine schreckliche Tat, denn man muss sich vorstellen, zwei Mädchen, Halbschwestern, 6 und 12 Jahre, machen sich um 14 Uhr wahrscheinlich nach dem Mittagessen auf, packen ihren Puppenwagen ein, haben eine Decke dabei, haben die Puppen dabei und wollen ihre Bude aufsuchen. Ganz in der Nähe ihres Wohnhauses, liegt 3 Straßen weiter, geht sozusagen aus dem Wohngebiet raus auf so einen Feldweg und da ist auch ein kleines Wäldchen und in diesem Wäldchen hatten sie offenbar so ihren Spielplatz, zu dem sie mit ihrem Pudel gingen, der Hund war dabei und richteten sich da offensichtlich ein. Und 2 Stunden später, gegen 16 Uhr, kommt ein Spaziergänger mit seinem Dackel vorbei, der ging Gassi und ging am Ehrenkamp an diesem Wäldchen vorbei und hörte ein Winseln. Also war irritiert, der Hund wahrscheinlich auch, nehme ich an. Das hörte sich sehr kläglich an und ist dann ein paar Schritte in diesen Wald gegangen und fand dort dann auf der Picknickdecke die toten Mädchen. Und der Hund, der war angekettet und ebenfalls schwer verletzt. Und der Mann ist natürlich geschockt gewesen, sofort zu einem Frauenarzt in der Nähe, den er zufällig kannte. Er wohnte selbst da, gelaufen, um ärztliche Hilfe zu holen. Und der konnte aber nur noch den Tod der Mädchen feststellen.
2 Tage nach dieser schrecklichen Tat wurde der damals 34-jährige Peter H. festgenommen. Dabei spielten 2 weitere Mädchen eine wichtige Rolle.
Ja, das war interessant, weil man natürlich sich fragte, wer ist der Täter? Eine Mordkommission wurde gebildet, es wurde viel ermittelt, das ganze Gebiet war abgesperrt und nach 2 Tagen berichtete dann die Neue Westfälische, dass es eine Festnahme gegeben hat und ein Mann, der auch in der Nähe wohnt, der also da bekannt war in der Nachbarschaft, unter dringendem Tatverdacht stand. Und auf diesen Mann sind sie gekommen, weil sich 2 15-Jährige gemeldet hatten, beziehungsweise deren Eltern, die gesagt hatten, unser Mädchen ist etwas Ähnliches passiert. Da ist dieser sehr große Mann, etwas wild aussehend, auf die Mädchen zu. Die hatten einen Esel dabei, waren da auch auf den Feldern da spazieren offensichtlich und hatte sie so erschreckt, dass sie den Esel stehen gelassen haben und weggelaufen sind. Mhm. Und das hat die Mordermittler interessiert, weil sie offensichtlich da einen Zusammenhang zu dem Ereignis vor ein paar Tagen und der Tat gesehen haben und haben diesen Mann ausfindig gemacht und kurze Zeit später festgenommen.
Jens, in der Berichterstattung von 1987 wird besagter Peter H. von den Behörden als geistesgestört bezeichnet. Das ist ein Begriff, der heute so nicht mehr verwandt wird. Was war damals damit gemeint?
Also man muss dazu sagen, dass der Begriff Geistesstörung oder Geisteskrankheit ist in der juristischen Sprache immer noch benutzt und auch in der forensischen Psychiatrie, was sozusagen daran anhängt, immer noch vorhanden, wird aber sozusagen in der psychiatrischen Medizin nicht mehr benutzt. Mhm. Gemeint sind seelische Krankheiten, Neurosen, Psychosen, Schizophrenie, die Menschen so weit einschränken, dass sie sozusagen möglicherweise ihr eigenes Tun nicht reflektieren können. Damals war dieser Begriff offenbar ganz geläufig, denn der Festgenommene wurde als geistesgestörter bezeichnet. Das macht man so heute nicht mehr.
Was heißt das in Bezug auf Peter H.? Also wie hat sich diese Erkrankung bei ihm manifestiert?
Man hat wohl relativ schnell festgestellt, dass er eine Krankenakte hatte, eine große. Der hat seit 3 Jahren in der Psychiatrie eine Langzeittherapie durchlaufen. Das heißt, er war werktags in der Psychiatrie tatsächlich und am Wochenende bei seinen Eltern und litt unter einer andauernden und fortlaufenden Schizophrenie. Das war sozusagen dadurch bekannt. Und er war rund um den Tattag beziehungsweise diese entscheidenden 2 Stunden auch in der Nähe gesehen worden. Das konnten Zeugen bestätigen. Der war kein Unbekannter in der Gegend. Er war dafür bekannt, dass er relativ viel dort in den Wäldern unterwegs war und entledigte sich dort auch manchmal seiner Kleidung, die vergrub er irgendwo und lief dann nackt durch die Gegend. Also das machte ihn sicherlich zu einer gewissen bekannten Person.
Das kann man sich vorstellen, ja.
Hintergrund war, er hatte aus der Psychiatrie offenbar eine Art Psychose, eine Verfolgungswahn. Er glaubte, dass die Ärzte in der Psychiatrie seine Kleidung auftrennten und da irgendetwas machten. Also wirklich unrealistisches Zeug. Aber das führte halt dazu, dass er sich dieser Kleidung entledigte, die vergrub und entsprechend dann durch die Gegend lief. Mhm. Er wurde als Mensch bezeichnet, der aggressive Neigungen zeigt in bestimmten psychischen Krisen. Und das macht ihn natürlich dann besonders verdächtig in dem Fall.
Für die Ermittler war Peter H. der Verdächtige Nummer 1. Ihnen fehlte jedoch der letzte stichhaltige Beweis dafür, dass er die beiden Mädchen umgebracht hat, nämlich die Tatwaffe.
Ja, also das ist genau das Problem bei Mordermittlungen. Wir müssen uns eine Mordkommission nicht so vorstellen wie im Krimi. Da sind so irgendwie 2 Hauptprotagonisten, die laufen rum und gehen mal hier hin und dorthin, fragen den Forensiker oder den Nachbarn. Sondern so eine Mordkommission ist eine sehr große Gruppe von Ermittlern und die haben alle unterschiedliche Aufgaben. Es gibt den Leiter der Mordkommission, der hat sozusagen die Fäden in der Hand und der sagt, wir müssen die Spur und die Spur verfolgen, wir müssen bestimmte Beweisstücke, die gesichert wurden, zum LKH zur Überprüfung schicken. Dann werden Nachbarn befragt, das heißt, dann laufen Gruppen von einer Tür zur anderen und fragen, haben sie gesehen, können sie was mit diesem Gegenstand anfangen und so weiter. Und das ist alles passiert worden, deswegen sind Indizien gefunden worden. Also man hat sozusagen diese Sichtungen des bekannten Mannes natürlich registriert, aber das allein macht ihn ja noch nicht zum Tatverdächtigen. Man hat die 15-Jährigen gehört, die gesagt haben, das ist uns auch passiert. Es wurde ein Hammer gefunden in Tatortnähe, der sehr verdächtig war, der wurde natürlich eingeschickt. Auch da hat sich ein Team drum gekümmert und hat später aber herausgefunden, das hat ein Junge von seinem Fahrradgepäckträger verloren. Der Hammer war offenbar hinten drauf, ist irgendwo runtergefallen. Auch das ist sozusagen eine Arbeit, die gemacht wird. Dringendes Beweisstück oder zumindest mögliches Beweisstück. Da müssen wir wissen, woher kommt das. Und wenn dann herausstellt, dass er mit dem Mann nichts zu tun hat, erledigt man, so heißt es dann in der Fachsprache, diese Spur. Die Spur ist dann erledigt, wird zur Seite gepackt und eine andere wird wieder aufgenommen. Das heißt, es ist sehr viel passiert in dieser Zeit. Ach so, das war auch interessant. Es ging dann ein Hinweis aus der Psychiatrie ein, dass offenbar Peter H. mehrere Messer und unter anderem einen Zimmermannshammer in seinem Zimmer in der Psychiatrie gehabt hat. Die wurden gefunden und natürlich entfernt. Was dann dabei rauskam, war interessant. Diese Messer und Waffen wurden den Eltern übergeben, wo er ja am Wochenende immer wieder zurückkehrte. Und da hat er wohl die Eltern so bedroht. Das Verhältnis zwischen Eltern und Peter H. war ein sehr unkommunikatives. Also man kam an ihn nicht ran, sagten die Eltern später. Ein Kollege hat damals mit ihnen gesprochen. Der Vater sagte, wir kommen an ihn nicht heran. Also wenn wir ihn ansprechen, läuft er weg. Mhm. Und er hat die Eltern so bedroht, dass die gesagt haben, na gut, dann geben wir ihm seine Messer. Das heißt also, Messer und Zimmermanns Hammer waren möglicherweise in seinem Besitz, wurden aber bei der Durchsuchung des Hauses damals nicht mehr gefunden.
Also sind nie wieder aufgetaucht?
Nie wieder aufgetaucht.
Polizeiliche Ermittlungen, wie du es beschrieben hast, ziehen sich ja in der Regel etwas länger hin. Wo war Peter H. in der Zeit? Der war ja ganz offensichtlich psychisch krank. Wo war der abgeblieben?
Genau, man hatte ihn ja ohnehin in der Psychiatrie gewusst, aber das reichte nach dem Tatvorwurf und dem Verdacht gegen ihn nicht mehr aus. Das heißt, man hat ihn sozusagen vorläufig in die forensische Psychiatrie in Lippstadt-Eichelborn eingewiesen. Das ist eine Zwangseinweisung, die sozusagen über das psychisch Krankengesetz möglich ist, dass man sagt, akute Krise, bestehende Gefahr für die Allgemeinheit, und dann wird er eingewiesen. Das wird gemacht, um sozusagen den Ermittlern die Zeit zu geben, alles zu Ende zu ermitteln. Dann werden Gutachten von Psychiatern eingeholt, um dann sozusagen im Nachgang zu sagen, ja, das war berechtigt, das wird sozusagen notwendig bleiben oder nicht.
Und Eichelborn ist ja auch ein Begriff, dort sind die dann unter Beobachtung und können nicht raus. Wie zum Beispiel jetzt in Bethel, wenn man dort eingewiesen wird.
Genau. Eichelborn ist eine geschlossene Anstalt. Das ist eine forensische Klinik mit riesigen Mauern. Das sind so Plexiglaswände. Sowas Großes habe ich noch nicht gesehen. Nach innen gewölbt, sehr bedrohlich wirkend. Mhm. Ich bin da mal für eine Recherche gewesen. Also wer also glaubt, in einem Psychiatriekrankenhaus oder in einem Psychiatriegefängnis, ist der falsche Begriff, das sind alles Patienten. Sei es nett, klar, das sind schöne Anwesen, da ist es grün, aber diese Wände und diese schweren Türen und so weiter sind schon einem Gefängnis vergleichbar, und ich fand sogar die Wände, die sich so bedrohlich auf einen zuwölben, fast noch unangenehmer.
Peter H. hat die ganze Zeit über eisern geschwiegen, stichhaltige Beweise fehlten auch. Die Ermittler hatten also schlechte Karten. Sie versuchten aber alles, um an den Fall doch noch ranzukommen, um den noch zu klären.
Genau, das ist, glaube ich, ganz normal. Ne? Ich meine, wenn man nicht weiterkommt, versucht man alles Mögliche. Es war zum Beispiel der Versuch, eine große Suchaktion nochmal in dem Gebiet zu machen. Das Problem war, durch die Zeugenaussagen wussten die Ermittler, wie groß dieses Gebiet war, in dem er offensichtlich den halben Tag unterwegs war. Die Eltern sagten, so nach dem Mittagessen verließ er das Haus. Sie sprachen, wie gesagt, nicht miteinander. Und er kam so gegen 22, 23 Uhr wieder zurück. Das heißt, er trieb sich die ganze Zeit draußen herum, und entsprechend war das Gebiet so groß, dass die Polizei nicht sagen konnte, wir können da so strukturiert das ganze Gebiet durchkämmen. Was man wohl aber fand, war unter anderem Kleidung von ihm, die er vergraben hat, und die hatte eine gewisse Bedeutung. Man hat dann nämlich auf den Kleidungsstücken der Mädchen Textilfasern gefunden, die man logischerweise vergleichen musste mit der Kleidung des Täters, aber auch mit der Kleidung der Familie. Man wollte ja ausschließen, dass es nicht mehr möglicherweise Fasern waren, die aus dem eigenen Haus kamen oder so.
Klar.
Und da sind Fasern gefunden worden, die passten nur zu einem Pullover, dem Peter H. gehörte.
Das hat aber nicht ausgereicht. Warum?
Das hat nicht ausgereicht. Das war sehr interessant, weil man natürlich sagen kann, die Fasern könnten sonst woher sein. Also es wurde ein LKA-Chemiker, der Textilsachverständiger war, befragt. Und der sagte, diese Fasern gehen von dem Pullover nur ab durch sag ich mal, starken Kontakt. Das heißt, man müsste auf beiden Seiten Spuren, also auf der einen Kleidung als auch auf der anderen Kleidung Spuren des anderen finden. Das war nicht der Fall. Und auch wenn es höchst unwahrscheinlich war, konnte diesen Fasern mittelbar auf die Kleidung der Mädchen geraten sein. Zum Beispiel, indem sie sich auf eine Bank setzten, wo vorher auch dieser Peter H. gesessen haben könnte.
Okay, also stichhaltige Beweise gab es immer noch nicht. Die Ermittler waren aber weiterhin überzeugt, dass sie mit Peter H. den Täter festgesetzt hatten. Eine Rolle bei den Ermittlungen und auch der Berichterstattung damals soll die Begegnung eines Hauptkommissars mit dem Verdächtigen gespielt haben. Was hat dieser Kommissar damals über das Verhalten von Peter H. ausgesagt?
Ja, das war der Leiter der Mordkommission damals. Der hatte gesagt, dass er sich sehr verdächtig verhalten hat. Also ein Gespräch war auch für die Ermittler der Mordkommission nicht möglich. Also sie haben ihn immer wieder mit der Tatzeit, wo er da gewesen ist, was in dem Wald eigentlich so sein Tun war, konfrontiert. Das war nicht möglich. Der hat immer ausweichend reagiert und es gab auch eine Tatortbegehung. Das heißt, sie waren in der Nähe und er wollte aus dem Auto gar nicht aussteigen. Mhm. Er wollte auch in diesen Wald gar nicht rein. Das war für die Ermittler höchst verdächtig, weil sie den Eindruck hatten, das hat was mit der Tat zu tun. Er wollte sich damit nicht nochmal konfrontieren.
Und dann gab es noch eine Situation, die recht auffällig war, und zwar als der Kommissar mit Peter H. zurück zum Polizeipräsidium kam, nachdem sie vom Tatort kamen.
Genau, sie kehrten zurück, es ging zum Präsidium und dort wurde er dann offensichtlich dann wahrscheinlich der Justiz wieder übergeben, beziehungsweise dem Justizkrankenhaus. Und da kamen sie an einer offenen Garage vorbei auf dem Gelände des Präsidiums und dort drin war die Decke der Mädchen und Puppen, die waren zum Trocknen da ausgelegt. Und der Mordkommissionsleiter hatte den Eindruck, dass der da ganz schnell weg wollte. Und dann hat er wohl versucht, ihn zu konfrontieren, wollen wir uns das mal angucken. Und so war nicht möglich. Mhm. Auch wieder sehr verdächtiges Verhalten. Was wieder ein Indiz war, zu sagen, das macht ihn zu unserem Tatverdächtigen Nummer 1.
Ja, Indiz, aber kein Beweis.
So ist es.
Konfrontation mit dem Tatort, Konfrontation mit Beweisstücken, Vernehmungen. Was hat das alles mit Peter H. gemacht, der ja ohnehin psychisch schon arg angeschlagen war? Und welche Auswirkungen hatte das auf das Verfahren?
Ja, Peter H. sagte gar nichts. Also er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, aber das von Anfang an. Also das war noch nicht mal juristisch begleitet durch einen Rechtsanwalt, sondern er hat einfach von Anfang an nicht gesprochen. Und als es dann daran ging, die rechtsmedizinischen Untersuchungen darzulegen im Gericht, hat er gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss hier weg, ich halte das nicht mehr aus. Und daraufhin hat tatsächlich das Gericht einen Sachverständigen gebeten zu überprüfen, ist der eigentlich verhandlungsfähig? Und diese Überprüfung hat ergeben, dass er sozusagen an einer fortschreitenden Schizophrenie leidet. Das heißt, sein Zustand ist damit zu erklären, dass es ihm schlechter geht innerhalb dieser psychischen Krankheit. Und da hat das Gericht dann aus Gründen der richterlichen Fürsorgepflicht entschieden, dass Peter H. nicht mehr weiter an der Hauptverhandlung teilnehmen muss. Der wurde sozusagen dann von da an in Eickelborn belassen und das Verfahren lief ohne ihn weiter. Mhm. Das ist tatsächlich möglich in solchen Fällen.
Jens, ich habe da noch mal eine Frage zu bestimmten Begriffen, die im Verfahren gegen Peter H. von Bedeutung waren. Soviel ich weiß, sprach man damals nicht von einer Anklage, sondern von einer Beschuldigung. Also was ist der Unterschied und warum war das da so wichtig?
Ja, das muss ich mal ein bisschen ausholen. Das fängt erstmal damit an, dass man in Deutschland im Justizwesen nur bestraft werden kann, wenn man schuld ist. Mhm. Deswegen sind zum Beispiel Kinder unter 14 Jahren nicht schuldfähig, weil man ihnen sozusagen die Einsicht einer Schuldfähigkeit da noch nicht zugute hält. Die kloppen sich halt und klauen sich möglicherweise mal einen Stift. Oder da gibt es auch Kinder, die ein bisschen härter drauf sind. Aber da sagt man, das ist sozusagen mit ihrem Alter noch nicht reflektiert und deswegen sind sie nicht schuldfähig. Es gibt aber auch Erwachsene, die schuldunfähig sind. Und wenn das zum Beispiel durch eine Krankheit, durch eine Intelligenzminderung oder vielleicht auch durch Drogen, Alkohol der Fall ist, dann kann diese Person nicht im Sinne des Strafrechts bestraft werden. Das heißt, dann geht es tatsächlich darum, zu prüfen, ist der aufgrund dieser Erkrankung und seiner Unfähigkeit, das Unrecht einzusehen, eine Gefahr. Und dann geht es für die Staatsanwaltschaft darum, eine Antragsschrift zu stellen zur dauerhaften Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt. Das heißt, wir haben jetzt kein Verfahren mehr, wo es um die Bestrafung geht, sondern um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Mhm. Und in diesem Sicherungsverfahren wird geprüft unter relativ hohen Vorstellungen, ob dieser Mensch dauerhaft in eine geschlossene Anstalt wie etwa in Eickelborn eingewiesen werden muss, um ihn sozusagen zu heilen, psychiatrisch zu behandeln, aber auch um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen.
Also wenn einem psychisch Erkrankten eine Tat nachgewiesen werden kann, kommt er in den Maßregelvollzug, so heißt das, oder?
So heißt das, genau. Das, wenn das festgestellt wurde, und bei Peter H. war es so, er war aufgrund seiner Schizophrenie, seiner Psychosen, die er dabei entwickelte, schuldunfähig. Und dann ist es, wenn man ihm nachweisen kann, dass er die Tat begangen hat, und das ist sozusagen Ziel dieses Sicherungsverfahrens, das nachzuweisen, wie bei einer Mordanklage, will man die Beweise natürlich auch bis zum Urteil sozusagen darlegen, so versucht man das hier auch. Nur das Ziel ist eine andere, nämlich der Maßregelvollzug. Das heißt, der Auftrag der Maßregel ist eine Besserung, das ist die sozusagen Gesundung durch psychiatrische Mittel und der Sicherung vor den Gefahren.
Okay. Mhm.
Das Ziel dieser Behandlung im Maßregelvollzug ist tatsächlich die Straffreiheit nach der Entlassung. Das heißt, es wird regelmäßig überprüft, ist der Mensch noch gefährlich? Haben die Maßnahmen gewirkt? Hat die psychiatrische Behandlung möglicherweise dazu geführt, dass er nicht mehr gefährlich ist, dass er auch in der Außenwelt besser klarkommt, dass die Psychosen ihn nicht mehr so bedrängen? Das, was man im Volksmund immer so hört, der macht jetzt auch verrückt, damit er nicht ins Gefängnis muss, hört sich immer so an, als wäre das, sag ich mal, ein guter Weg, um von der Strafe wegzukommen. In Wahrheit ist aber der Maßregelvollzug oft die größere Strafe, weil du kommst da erst raus, wenn du gesund bist und manche Krankheiten sind so, oder wenn du zumindest mit der Krankheit so weit klarkommst, dass du nicht mehr gefährlich agierst. Und das kann so lange dauern, dass das, sag ich mal, eigentliche Strafmaß längst überschritten ist. Wir wissen von Sexualstraftätern, die ihr Leben lang hinter diesen forensischen Kliniken behandelt werden, weil sie nicht behandelbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen ist sozusagen dieses Gefühl, er macht doch verrückt, er macht doch unzurechnungsfähig, wie man ja oft sagt, nicht unbedingt der einfachere Weg. Ja. Oft ist er der sinnvollere Weg, weil es ja tatsächlich Dinge gibt, die man psychiatrisch, medizinisch lösen muss.
Mhm. Jens, was ist eigentlich mit Menschen, die während der Haft psychisch erkranken? Was ist mit denen dann? Kommen die auch in den Maßregelvollzug?
Nee, der Maßregelvollzug ist nur für Menschen, die zur Tatzeit sozusagen psychisch krank waren. Wenn sie aufgrund der Umstände in der Haft Probleme entstehen, Depressionen, Psychosen, all das gibt es. Viele sind drogenabhängig und entwickeln darüber auch entsprechende psychische Krankheiten. Für die ist der Weg oft schwieriger. Es gibt zwar längst Psychologen und Psychologinnen, die sich um die Menschen in den Haftzellen kümmern, aber die kommen sozusagen dem großen Darf nicht mehr hinterher. Es ist ein großes Problem in der Strafjustiz.
Zurück zum Fall. Am 15. Juni 1989, also rund 2 Jahre nach der Tat, fiel die finale Entscheidung seitens des Bielefelder Schwurgerichts. Wie sah die aus?
Ja, man konnte, das war ganz interessant, es ging in dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, ging es darum, es seien Indizien, aber die sind so nachhaltig überzeugend, dass es eine Gefahr gibt und deswegen sei Peter H. In den Rahmen Maßregelvollzug zu setzen, also sprich unterzubringen dauerhaft. Und der Verteidiger sagte, das sind hier zwar alles Indizien, aber sie sind nicht überzeugend und hat gesagt, nee, hier erwarte ich eigentlich eine Ablehnung dieses Antrags oder ich sag mal im normalen Sprachgebrauch einen Freispruch für meinen Mandanten. Und mit dieser Aufgabe hatte sich nun das Gericht zu beschäftigen. Zwischen diesen beiden Extremen, entweder für immer in die Psychiatrie, für immer in Anführungsstrichen, aber dauerhaft, oder eben Erledigung und Ablehnung des Antrags. Und der Richter kam tatsächlich zu dem Entschluss, dass die Indizien alle nicht ausreichen, dass er in der Nähe gesehen wurde. Kann jeder da in der Nähe gesehen worden sein. Das ist nicht ausreichend. Dass er psychisch auffällig war und sich so verdächtig verhielt, hat der Richter auch deutlich gemacht. Das hat er vorher schon getan. Die Eltern berichteten ja, dass mit ihm nicht zu sprechen war, dass er, wenn er angesprochen wurde, weglief. Das war also krankheitsbedingt gar nicht ungewöhnlich. In diesem Fall sozusagen Vorlage zu dem, was die Eltern berichteten, passierte dem Hauptkommissar der Kripo auch. Das einzige objektive und verdächtige Beweismittel waren diese Fasern. Und da gab es einfach diesen großen Zweifel, woher kamen die Fasern? Es gab diesen gegenseitigen Abrieb, jedenfalls nicht nachweisbar. Der Sachverständige sagte zwar, es ist höchst unwahrscheinlich, dass das ein mittelbarer Übertrag war, aber er kann es nicht ausschließen. Mhm. Und dann ist im Zweifel für den Angeklagten entschieden worden, der Antrag ist abzulehnen. Und nach 2 Jahren nach der Tat, knapp 2 Jahre hat das ganze Verfahren gedauert, wurde Peter H. freigesprochen. Und der Richter sagte, das ist sehr unbefriedigend, denn der Fall ist dadurch unaufgeklärt und ungesühnt. Und Peter H. bekam für die 2 Jahre in der geschlossenen, die er ja zwangsweise verbracht hat, sogar eine Entschädigung.
Also trotz aller Bedenken wurde er freigelassen. Gab es da keine andere Möglichkeit?
Juristisch nicht. Ah. Es war natürlich, und das ließ sich in der Presseberichterstattung nicht mehr nachvollziehen, allen jetzt bekannt, dass man sich um diesen Mann, um seine Krankheit und möglicherweise um das soziale Umfeld kümmern musste. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass die behandelnden Ärzte aus der Psychiatrie entsprechend reagiert haben und ihn möglicherweise anders behandelt haben, als es vorher der Fall war.
Peter H. wurde damals als geistesgestört bezeichnet. Seitdem hat sich so einiges getan, auch in der Berichterstattung. Wie wird heute medial mit Tätern umgegangen, die unter psychischen Erkrankungen leiden? Wie macht ihr das heute?
Ja, also gerade was die Berichterstattung angeht, hatte ich ja schon drüber gesprochen. Wir versuchen, andere Begriffe zu benutzen. Wir dürfen nicht vergessen, hier handelt es sich um Patienten und keine Straftäter. Sie werden zwar straffällig, aber das aufgrund ihrer Erkrankung. Nichtsdestotrotz haben wir ein Wahrnehmungsphänomen, das gerade im Fall von Amokläufen, von Menschen, die mit ihren Fahrzeugen in Menschengruppen fahren, immer wieder das Phänomen Psychose, psychiatrische Krankheit haben und so weiter. Und der Eindruck entsteht dadurch, dass diese Menschen, die unter solchen Krankheiten leiden, alle gefährlich sind. Und da müssen wir aufpassen, weil das ist nicht der Fall. Experten sagen, im Normalfall wird ein Großteil der Patienten, die solche Krankheiten haben, nicht straffällig. Das sind ein bestimmter Anteil. Nichtsdestotrotz ist die Gruppe der Menschen, die im Maßregelvollzug sind, Maßregelvollzug kann eine Entzugsklinik sein aufgrund von Drogenkonsum, kann aber auch dieser psychiatrische Hintergrund sein, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Wir haben 2013 waren es noch 10.500 ungefähr, die über den Maßregelvollzug eingewiesen waren. 2021 schätzt man eine Zahl von über 13.000. Das heißt, es geht nach oben. Ob das ein Phänomen der größeren Fürsorge ist, ob das ein Phänomen der größeren Vorsicht ist, das lässt sich anhand der Zahlen nicht erkennen. Wir stellen nur fest, wir haben problematische Patienten, die diese Taten begehen. Wir müssen damit umgehen, aber wir dürfen dann auch nicht vergessen, dass nicht alle psychisch kranken Menschen gefährlich sind.
Und darauf achtet ihr jetzt besonders?
Das versucht ihr.
Jens, eine Podcast-Hörerin hatte uns ja auf den Fall aufmerksam gemacht. Sie war damals noch ein Kind und konnte sich nur vage an die ganzen Zusammenhänge erinnern. Der Fall wurde nie aufgeklärt. Das ist ein sogenannter Cold Case. Haben die Ermittler sich zu früh auf Peter H. als Täter versteift?
Das war der Vorwurf der Verteidigung. Es gab zwischendurch einen Zeugen, der gesagt hat, ja, ich habe doch gesehen, wie die Mädchen mit einem Mopedfahrer sich unterhalten haben. Mhm. Das wurde erst im Gerichtsverfahren bekannt. Offensichtlich hatte der Zeuge das vorher nicht gesagt oder war nicht befragt worden. Und man versprach, dieser Spur nachzugehen. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit geschehen, aber auch das hat sich offensichtlich erledigt. Möglicherweise ein ganz einfaches Gespräch zwischen einem Nachbarn mit den Mädchen. Ob man sich dazu früh versteift hat, kann ich nur schwer sagen. Einmal das deswegen, weil ich damals nicht in den Recherchen beteiligt war. Zum anderen, weil natürlich vieles auf Peter H. hingewiesen hat. Und man natürlich dann vor allem im Auge hat, wir müssen, abgesehen von den Indizien, die Beweise finden. Und dann hat man natürlich große Energie darauf abgestellt, das umzusetzen. Und das hat, sag ich mal, im juristischen Sinne nicht ausgereicht.
Schlimm für die Familie.
Das ist, glaube ich, das, woran wir am meisten denken müssen. Das kam in der Berichterstattung nicht vor, aber am Ende saß da eine Familie, die zwei kleine Kinder verloren haben durch eine möglicherweise völlig unerklärliche Tat und bis heute sich fragen, warum.
Jens, du hattest vorhin gesagt, Peter H. wurde freigelassen. Weißt du, was aus ihm geworden ist?
Das ist nicht bekannt. Also es ist mit dem Urteil ist sozusagen die Berichterstattung beendet gewesen und man hat nie wieder was über ihn gelesen. Ich weiß es nicht.
1987 wurden in Bielefeld-Senne zwei Mädchen brutal ermordet. Schnell wurde Peter H. der Tat bezichtigt, doch stichhaltige Beweise konnten die Ermittler nicht vorlegen. Der damals 34-Jährige war aufgrund seiner psychischen Erkrankung nicht vernehmungsfähig und schwieg während des gesamten Verfahrens. Dieser Fall zeigt unter anderem, wie schwierig es für Ermittler und Gerichte ist, die Wahrheit zu finden, wenn psychische Erkrankungen mit ins Spiel kommen. Peter H. wurde letztendlich aus der Psychiatrie entlassen und entschädigt. Bis heute ist nicht geklärt, wer die Mädchen tatsächlich getötet hat. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Henrike Buschmann. Zu Gast war der NW-Redakteur Jens Reichenbach. Danke, Jens, dass du da warst.
Sehr gerne.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.